Technik hat mich angewiesen. Schön nah ans Mikrofon. Das Konzept soll ich noch sehen, okay. Ein Thema, was ihr bestimmt schon öfters mal behandelt gehört habt, was auch jeden von uns betrifft. Der Jakobus hat in seinem Brief einiges dazu geschrieben. Der Jakobus ist ja ein bisschen eigenartig, ne? Ich finde es spannend und interessant, wie er seinen Brief schreibt. Da fängt er an mit dem einen Thema, plötzlich nimmt er ein anderes Thema, dann noch ein anderes Thema, dann kommt er wieder zurück zu dem Thema. Kann man so machen, hat vielleicht auch was. Ich habe mir gedacht, in unseren Schulen, wenn wir 6 Stunden, 6 Unterrichtsstunden haben, haben wir auch eine 6 Stunden Physik. Und die Abwechslung macht uns vielleicht auch aufmerksam. Ich habe es ein wenig rausgezogen, was Jakobus zum Thema XY schreibt. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Segnungen geratet, mancherlei guten Zeiten, in mancherlei Friedenszeiten. Ihr habt mich schon korrigiert. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da schreibt Jakobus 1. Kapitel, Kapitel ab Vers 2. Also Anfechtung ist doch wirklich nicht das, was uns frohlocken lässt, was uns freudig macht, was uns Spaß macht. Anfechtung, Versuchung sind die Dinge, die uns unbequem sind. Und er schreibt hier, achtet es für lauter Freude. Und er begründet es, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also er schreibt uns hier mit anderen Worten, Anfechtung, wenn ihr euch bewährt darin, tut es euch gut. Es macht was mit uns. Anfechtung ist eine Realität, die jeder Mensch erleben muss. Selbst im Paradies, als noch alles so paradiesisch war, gell? Sagenhaft paradiesisch, gab es die Anfechtung. Die Schlange kommt und verführt die Eva und den Adam. Selbst Jesus, der ein perfektes Leben geführt hat, als Sohn Gottes mit einer Autorität auf die Erde kam, muss sich der Anfechtung und der Versuchung des Teufels stellen. Nicht nur einmal in der Wüste, immer wieder, aber die Versuchungsgeschichte in der Wüste ist uns so ausführlich berichtet. Menschen, die von Gott berufen werden, einen Dienst zu tun, eine Aufgabe auszuführen, einen Weg zu gehen, fallen deswegen trotzdem nicht unter eine Immunität, vom Feind nicht angefochten zu werden, sondern auch sie erleben das oft mit viel Entmutigung, Anfeindungen, Missverständnissen, wie auch immer. Jakobus sagte, freut euch, wenn ihr in solche Dinge geratet, wenn ihr angefochten werdet. Ist doch immer noch besser, man freut sich, wenn es einem nicht so gut geht, wie man freut sich nicht, wenn es einem nicht gut geht, oder? Nicht gut gehen ohne Freude ist schlechter, wie nicht gut gehen mit Freude. Das sind so kleine Lebensweisheiten. Ihr schaut mich ein bisschen Fragen an, ich weiß schon warum. In etwa, das sind so Theorien, gell? Aber trotzdem, man kann es, ich komme dann gleich nochmal darauf zurück, das ist keine Sache des Gefühls, sondern kommt woanders her. Aber erst lasst uns noch anschauen, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Es gibt unterschiedliche Arten der Anfechtung, der Versuchung. Manchmal ist die Anfechtung, die uns der Feind so schickt, der Feind unserer Seelen, der Feind Gottes, einfach mürbe machen, uns kaputt machen, zerstören, vielleicht aus einer Wut heraus, aus einer schlechten Laune. Der Teufel ist ja nicht geistlich, der ist ja nicht unter geistlichen Frucht. Der hat Launen, habe ich den Eindruck. Und manchmal macht er Dinge, die einfach aus Lust und Laune. Und manchmal mit Ziel und Plan. Und so ist er, ficht er uns an, manchmal einfach, um uns fertig zu machen, manchmal aber auch mit dem Ziel, wie man auch eine Belagerung früher im Mittelalter gemacht hat, wenn man Städte belagert hat, wenn man Burgen belagert hat, aushungern. Dass die dann irgendwann so geschwächt sind, dass wenn man sie dann direkt angreift, dass sie einem leicht in die Hände fallen. Und so gibt es die Zeiten, wo uns der Feind einfach belagert. Ein Problem nach dem anderen, eine Mühsal nach der anderen. Müssen nicht immer die schlimmsten Dinge sein, aber die Anzahl und die Länge der Zeit macht es dann oft. Vielleicht ähnlich wie beim Hiob, viele kennen ihn, der so reich war und dann kommt der Teufel und nimmt ihm alles weg. Über lange Zeit seine Kinder, seinen Reichtum, seine Ehre, seine Anerkennung, seine Gesundheit. So belagert, Herr, wann hört es endlich auf? Und dann kommt irgendwann die Zeit, da sagt die Frau vom Hiob auch noch zu ihm, schau doch, was dir deine Gottesfurcht bringt, sage Gott ab und stirb. Vielleicht war die Strategie dahinter, hier so mürb zu machen und dann nur noch so einen kleinen Funken, wenn selbst meine Frau sagt, das macht doch keinen Sinn. Oder irgendjemand, oder ein kleiner Punkt und dann kippe ich gar um. Hiob ist nicht umgekippt. Haben wir Gutes vom Herrn empfangen? Sollten wir auch nicht das, sollten wir nicht auch das Unangenehme nehmen? Also manchmal ist Versuchung einfach so eine Anfeindung über einen längeren Zeitpunkt fertig machen, belagern, dich alle Kraft rauben, indem dich der Feind so beansprucht. Muss nicht immer was Böses sein, kann einfach viel Arbeit sein, viel Mühe, viele Dinge, die eigentlich an sich nicht verkehrt sind. Aber wenn es die Menge ist, manchmal kommt das so vor. Also Anfeindung, Zerstören, Schwäche. Eine zweite Art der Versuchung kann sein, direkt eine konkrete Prüfung. So eine Qualitätsprüfung. Was ist dir dein Glaube wert? Was bedeutet er? Wie fest bist du? Wie überzeugt bist du? Jesus erzählt dir das Gleichnis von dem mehrfachen Ackerfeld, wo das Wort Gottes wie Samen auf verschiedenen Boden fallen kann, auf Wege, auf befestigten Boden, unter Dornen und auf gutes Ackerland. So kann auch das Wort Gottes in uns auf verschiedenen Untergrund fallen. Und bei manchen, sagt es, wird dann geprüft, was hält es aus, und das hält dann nicht viel aus manchmal. So soll es ja nicht sein, aber die Prüfung, die zeigt manchmal, wo stehen wir in unserem Glauben. Manchmal sehen wir dann erst, wenn wir so wochenlang unter Dauerbefeindung sind, sehen wir manchmal erst, wie geduldig wir sind. Wir haben immer gedacht, wir sind geduldig. Ich habe das mal gezeigt, ich habe gedacht, ich bin halbwegs geduldig, halbwegs umgänglich, sanftmütig, bis mich mal Wochen und Monate lang ein Ding in meinem Leben kam, was mich so genervt hat. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, zu was ich fähig sein könnte, wenn ich die Beherrschung verliere. So wird es manchmal geprüft. Das Schöne dabei ist, im Sport gibt es ja auch so Prüfungen. Jetzt schauen wir mal, man misst, beim professionellen Training wird ja dauernd gemessen, und wo sind wir angelangt. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man die Zeiten weiß, sondern es geht ja darum, dass man die Leistung steigert. Und wenn wir versucht werden, auch um geprüft zu werden, wenn es so konkrete Prüfungen sind, ist es doch so, dass wenn wir mit Gott da durchgehen, dass es nicht nur ein Zeugnis hinterher gibt, ein Urteil gibt, Note 5,6 oder 1,2, sondern dass Gott als unser Trainer auch sagt, ihr habt gewonnen davon, ihr habt euch verbessert, ihr werdet stark daran. Ich nehme wieder den Hiob als ein Beispiel her. Der sagt nach den Anfechtungen, nachdem die Zeiten vorbei waren, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Was für ein Quantensprung an Gewinn seines Glaubens in dieser Zeit der Anfechtung. Nur vom Hörensagen. Viele Menschen haben von Gott und von Jesus und von seinen Daten und von seinem Werk nur vom Hörensagen vernommen, haben vielleicht einen gewissen Respekt, eine gewisse Scheu, eine gewisse Handhabung damit gefunden. Aber Hiob sagt dann, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das ist diese Anfechtung in Form zum Testen und zum Verbessern. Und Versuchung, was liegt noch nahe, ist ein Versuch, etwas zu erreichen. Wenn der Teufel uns versucht oder auch aus anderen Quellen Versuchungen kommen, dann ist es der Versuch einer Verführung. Ein verlockendes Angebot zum Beispiel will mich verführen zum Falschen. Ich zitiere ja manchmal, ich erwähne manchmal den Josef, den Träumer, der ja auch so fertig gemacht wurde. Und dann kommt die Versuchung in Form von Frau Potiphar. Ich glaube nicht, dass die abstoßend und hässlich ausgesehen hat. Es war wirklich eine Verlockung, eine Versuchung. Auch Jesus, als er dort in der Wüste war, 40 Tage nichts aß und nichts trank, es hungerte ihn. Und der Teufel sprach dann zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, mach doch aus den Steinen Brot. Versuchung. Der Teufel hat versucht, den Herrn Jesus auf seine Seite zu bringen, einen Fehler zu machen. Hätte Jesus machen können, das halte ich für möglich. Ja, und all diese Dinge, meistens sind sie unangenehm. Es gibt auch schöne Versuchungen. Die erste Zeit zumindest. Verführung ist ja meistens nicht abstoßend. Es wäre dem Wesen von Verführung fremd. Verführung muss stimmen. Verführung muss mich locken. Fallen, die ein Tier abstrecken, was ich fangen will. Das sind keine guten Fallen. Fallen, die ein Tier anlocken. Ein guter Köder drinnen ist und eine herrliche Maus, wenn ich einen Marder fangen will oder was weiß ich. Lecker, ne? Oder halt der Köder, der den Fisch braucht, ne? Und Der Teufel denkt sich schon Fallen für uns aus, die uns locken. Aber im nächsten Moment zeigen sie oft ihr böses Gesicht. Und meistens sind sie dann doch mit Unannehmlichkeiten verbunden. Und Jakobus sagt, achte das für laute Freude. Obwohl es doch so unangenehm ist. Petrus beschreibt Versuchungszeiten, ihr werdet betrübt durch mancherlei Versuchungen. Ja, was denn jetzt, betrübt oder Freude? Das ist nicht immer entweder oder, das ist oft sowohl als auch. Sowohl als auch, das müssen wir lernen. Wir denken manchmal, wir können nur einen guten Tag haben, wenn alles gut läuft. Wenn wir früh freundlich begrüßt, guten Morgen worden sind von Kindern und Frau. Wenn der Chef gut gelaunt ist, dann ist ein gesegneter Tag, dann können wir auch gut sein. Nee, sowohl als auch. Wir können in Situationen reinkommen, die sind gar nicht schön und können trotzdem uns des Herrn freuen. Es ist auch bei dem Thema Anfechtung wohl eher eine Einstellungssache als eine Gefühlssache, sich zu freuen. Vom Gefühl her ist es oft nicht so, dass wir uns freuen. Vom Gefühl her ist es kein Grund, sich zu freuen. Vom Gefühl her ist es vielleicht manchmal sogar ein Grund zum Trauern. Aber es von der Einstellung, wie wir es in diesen Liedern auch gesungen haben, egal was du mir gibst, ich bin da manchmal ein bisschen zurückhaltend mit Singen. Ich bin da noch nicht so erprobt. Ich habe noch nicht alles auskosten müssen an Versuchungen und an Dingen. Aber die Einstellung, Herr, ich will dich preisen, ich will dir danken, ich will dich lieben. Ich will mich freuen an dir. Das darf eine Einstellung sein, auch wenn es in Versuchung geht, in Anfechtung geht. Eine Frage des Denkens, nicht des Fühlens. Wie bewerte ich diese Anfechtung? Wie bewerte ich diese Anfechtung? Jakobus hat uns ja geschrieben, achte für laute Freude, denn es bewirkt etwas, bewirkt Standhaftigkeit. Meine Einstellung darf sein, und das darf ich mir bewusst machen, wenn Gott Anfechtung und Versuchung in meinem Leben zulässt, dann kann das mir zum Nutzen und zum Gewinn dienen. Und daraus heraus kann ich mich freuen und sagen, jetzt will ich mich dieser Anfechtung freuen, insofern, dass sie unter Gottes Hand, dass ich unter Gottes Hand bin, dass er mir Gutes draus machen kann und dass er mich auch schützen kann und herausführen kann. Was kann denn so Gewinn oder Lohn von Anfechtungszeiten sein? Etwas ist mir neu bewusst geworden, das war mir in dem Zusammenhang vielleicht in den etlichen Jahren, die ich über die Bibel nachdenke, noch gar nicht bewusst. So direkt dieser Zusammenhang. Weil ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und wisst ihr was? Ausharren ist eine Charakterstärke. Nehmen wir es mal, tun wir es mal ganz entgeistlichen und vergessen mal, dass jetzt Sonderfrüh Gottesdienst ist. Ausharren, Stabilität, Treue. Das sind Charakterstärken, kann sich jeder Mensch darüber freuen, egal ob er Christ ist oder nicht. Kann jeder Mensch als Ziel und Wert haben, ich will standhaft sein, ich will Ausharren bewahren. Ein Leistungssportler ohne Ausharren hat keine Chance. Und hier, mal so gesagt, auch ohne das alles geistlich zu sehen, hier haben wir etwas, wo Gott was an uns menschlich tut. Er verqualifiziert unseren Charakter. Anfechtung, die wir aushalten, kann unseren Charakter dienen. Geduld und Ausdauer wächst. Standhaftes Ausharren. Ich habe dann gedacht, auch die anderen Charaktereigenschaften sind oft auch als Früchte des Geistes in der Bibel bezeichnet. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind Charaktereigenschaften. Meister hat was damit zu tun. Und die Bibel sagt in Galater 5,22, das ist Frucht des Geistes. Ja, und wie denken wir immer, dass Frucht des Geistes wächst? Natürlich, indem wir beten, Bibel lesen, in die Gottesdienste gehen, sicher. Aber hier sind wir bei einem Gebiet, wie Frucht des Geistes wächst, durch Anfechtung. Da heißt es doch von Jesus, stellt euch das mal vor, er wurde vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Der Geist Gottes führt uns in Dinge hinein, nicht um uns zu quälen, weil er daran Spaß hat, sondern um uns zu fördern, Dingen auszusetzen, die uns dienen, die uns voranbringen. Und dann heißt es, jetzt kommt das Schönste wieder, nach dieser Versuchungszeit, als der Satan alle Versuche vollendet hatte für diese Zeit, wich er von ihm eine Zeit, und Jesus ging in der Kraft des Geistes in den nächsten Lebensabschnitt. Nach der Versuchung ging er in der Kraft des Geistes. Was für ein Bogen. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und nach dieser Versuchung ging er in der Kraft des Geistes. ein echter Gewinn. Also, wir haben am eigenen Charakter Gewinn durch Versuchungszeiten. Ist eine geistliche Zurüstung, Versuchungszeiten, wie wir es bei Jesus gerade als Beispiel gesehen haben. Oder andere Hinweise gibt es darauf, tröstet solche, die in mancherlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem ihr selbst von Gott getröstet wurden. Ja, wann kriege ich einen Trost von Gott, wenn es mir gut geht? Kann ich mich seiner freuen, aber wenn es mir schlecht geht, kann ich von Gott getröstet werden, wenn ich unter Anfechtung stehe. Und dann tröstet mit dem Trost, mit dem ihr selbst getröstet wurde. Ich kann nur andere mit diesem Trost trösten, wenn ich selbst getröstet wurde. So sind diese Zeiten der Anfechtung eine Qualifizierung auch meines Dienstes. Diese Zeiten der Anfechtung können ein Zeugnis sein. Märtyrer heißt Zeuge. Märtyrer heißt Zeuge. Sie zeigen und bezeugen, was ihnen der Glaube wert ist. Märtyrer bis hin zur Folter und zum Tod. Was wir so für uns nicht kennen, nur wissen drum. Ist ein Zeugnis, das ist der Glaube wert. Menschen, die dafür sterben, die sagen, ich gebe ihn nicht auf, weil ich weiß, es bringt mir am Ende mehr wie dieses zeitliche Vergnügen in dieser Zeit hier. Also Versuchung ist ein Zeugnis, wenn wir uns bewähren. Versuchung gibt Lohn, wenn wir uns bewähren im Himmel. Jakobus 1, Vers 12, das ist jetzt ein bisschen weiter gesprungen im Jakobusbrief, da hat er schon wieder andere Themen zwischendurch angesprochen, aber da kommt er zurück hier. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, würde die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Paulus sagt immer, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Hey, du musst nicht ein Paulus sein, um diese Krone zu kriegen. Und wo du jetzt vielleicht ehrfürchtig sagst, ja, Paulus hat sie verdient, sagenhaft, Gott wird ihn krönen, was dieser Paulus geleistet hat. Und hier steht, wer die Anfechtung erduldet, und dann aber die Krone kriegen die, die ihn lieben. Eigentlich hätte es doch hier heißen müssen, wer die Anfechtung erduldet, der kriegt die Krone. Ja, was würden dann die kriegen, die die Anfechtung vielleicht mal nicht erdulden? Wie ein Petrus, der sagt, hey, ich bin bereit für dich zu sterben, und dann fällt er so auf die Nase. Dann fragt Jesus ihn hinterher, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Liebe ist stärker als alles andere, als vieles andere. Die Liebe kann mich zu jemandem machen, der die Anfechtung erduldet. Und die Liebe, wenn sie denn wahr ist und recht ist, wird mir motivieren, wenn ich fallen sollte in der Anfechtung, wieder aufzustehen und wieder meinem Herrn Jesus nachzufolgen unter seiner Vergebung. Aber glückselig, wer die Anfechtung erduldet, der wird die Krone des Lebens im Himmel bekommen, Lohn im Himmel. Da gibt es so in 1. Petrus wieder dieses erste Kapitel, 1. Petrusbrief, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr dort ankommt, die Bewährten, die den Weg gegangen sind. Jede Anfechtung, die wir erlitten haben, wird hineinfließen in den Lohn, den wir bekommen, in die Ehre und Herrlichkeit, die wir ernten werden. Die Anfechtung erdulden. Aushalten heißt es. Manchmal denken wir, wir müssen die Anfechtung möglichst schnell loskriegen. Schön wär's. Und schön ist es, wenn es so ist. Manchmal müssen wir sie erdulden. Meine Brüder, sagt Jakobus dann im Kapitel 5, halt, nehmt euch die Propheten zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob standhaften Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Die Zeit, solange der Hiob in diesen Drangsalen drinnen war und er sich mit der Scherbe gekratzt hat, weil es so gejuckt hat und so krank war und so weiter, und er getrauert hat über den Tod seiner und Verlust seiner Kinder und in Elend und Armut fiel, derzeit war standhaftes Ausharren. Und da hat er nicht viel gesehen, was wird auf mich zukommen. Er hat es noch nicht gesehen, vielleicht erhofft. Aber da hat er auch vielleicht nicht so gespürt, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Du spürst es vielleicht auch manchmal nicht, wenn du in Anfechtung bist, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Aber wenn du ausharrst, wenn du deinem Gott treu bleibst, du wirst es sowas von erleben, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist, spätestens dort, wenn wir in diesem Ziel ankommen. Manchmal müssen wir die Versuchung und die Anfechtung annehmen, aushalten, auch nicht abstreiten. Nee, ich ich kenne Versuchung nicht, ich bin so geistig, ich kenne keine Versuchung. Das ist ein Quatsch. Herr Jesus, der geistigste von allen, hat Versuchung erkannt, bekannt und gekannt. Du kannst Versuchung und solltest sie auch nicht leichtfertig weggebieten. Im Namen Jesus hebe dich weg. Jesus hat es gemacht bei Satan einmal, nachdem er eine längere Zeit mit Satan kämpfen musste, mit dem Wort Gottes. Und irgendwann sagt Jesus, heb dich weg, Satan. Aber ich denke, leichtfräumig als Floskel funktioniert das nicht und ist nicht so gemeint. Da heißt es, als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte bei Jesus, es gibt ein Maß und ein Ziel. Und abkürzen ist nicht der Weg zum Ziel. Jesus hat es zugelassen und irgendwann war die Zeit vorbei, wo der Teufel ihn versuchen durfte. Dann war es vorbei. Für eine Zeit. Es kam andere Zeiten wieder. Widerstand leisten können wir auch durch die Waffenrüstung. Schaut sie euch nochmal an, Epheser 6. Für den Kampf des Glaubens. Da ist von der Bereitschaft die Rede. Die Schuhe des Evangeliums zu sagen. Bereitschaft. Wenn ich für was bereit bin, fällt mir was so viel leichter. Da ist von Wahrheit die Rede. Wenn ich mich nicht in Lügen und Widersprüchen verwirre und wenn ich unter der Wahrheit des Wortes Gottes meinen Maßstab setze, wie Jesus immer wieder geantwortet hat, es steht geschrieben. Da ist vom Gerechtigkeitspanzer bei der Brust die Rede, wenn nicht dein Gefühl dir ein gutes Brustgefühl gibt, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Da ist vom Glaubensschild die Rede, was die feurigen Pfeile auslöscht und so weiter. Und der Helm des Heils. Ja, Widerstand leisten. Dann schreibt Jakobus noch was zur Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Kennen wir nicht, gell? Naja, manchmal können es schon Düdelchips sein, wo man merkt, da gibt es doch sowas, wie das mit begehrlich sein können. Düdelchips ist nicht das Problem, aber ich denke, wir verstehen. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Halten wir fest. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Gott kann nicht versucht werden. Wisst ihr, was den Himmel ausmacht? Einen Teil davon. Ich glaube, da sind wir so göttlich, da können wir auch nicht mehr versucht werden. Und was wird das für ein Leben sein? Ein Leben ohne Versuchung und Anfechtung, Anfeindung. Das wird weg sein. Keiner mehr, der daran interessiert ist, unseren Glauben zu rauben, unseren Glauben kaputt zu machen. Keine geistliche Macht, die uns abbringen will, sondern die Gegenwart Gottes permanent und nichts, was uns unseren Glauben streitig macht. Diese Kämpfe sind vorbei. Früher ist in der Gemeinde ein Chorlied gesungen worden, glaube ich, Chorlied. Einmal ist zu Ende, aller Kampf und Streit. Dann bin ich bei Jesus in der Ewigkeit. Na, das waren Wahrheiten. Das sind Wahrheiten, das Lied morgen vielleicht nicht mehr singen im Moment, aber die Wahrheit ist geblieben. Unangefochten. Das wäre doch hier schon auf dieser Erde Paradies, wenn hier keine Anfechtung, Versuchung und so weiter mehr geschehen würde. Das wäre schon Paradies. Aber dann jetzt mal noch losgelöst von dieser Erde im Himmel. Wie auch immer das aussehen mag, hier haben wir wieder einen Grund zu sagen, das muss ja aber fantastisch sein. Versuchung kommt nicht von Gott, er selber kann nicht angefochten werden vom Bösen. Zulassen tut das scheinbar, dass wir versucht werden. Ich habe euch erzählt, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wir wissen die Geschichte von Hiob, wie der Teufel vor Gott kommt und sagt, lass mich ihn doch mal ein bisschen ankratzen. Wir wissen vom Garten Eden, wie der Teufel in Form der Schlange kommt und sagt zur Eva und verführt sie. Aber hier werden wir auf was aufmerksam gemacht. So einfach ist es nicht. Der Teufel, der benutzt in uns was. Da gibt es eine Schnittstelle. Da kannst du deinen die Peripher-Geräte anschließen, ja, Schnittstellen verbinden was am Computer. Und so gibt es bei uns, da gibt es eine Schnittstelle, die eigene Lust, Begierde. In uns ist etwas, das ist nicht abgeneigt, sich mit den teuflischen Ideen und Gedanken zu verbinden. Und da gibt es einen Weg für den Teufel rein in uns. Und er versucht, unser Verlangen, unsere Begierde, unsere Lust für sich zu gewinnen. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Da muss was geschehen. Man ist nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wir dürfen Verantwortung übernehmen für unsere Lust und unser Verlangen, damit recht umzugehen. Auch das dürfen wir unter die Frucht des Geistes stellen, dass wir sagen, wir möchten Selbstbeherrschung lernen. Und hier ist der Punkt, wo ich einmal auch an Psalm 51 erinnern möchte. In uns ist etwas, was bereit ist, wenn wir es nicht steuern, wenn wir es nicht regeln, wenn wir es nicht aufpassen, zu sündigen und uns zur Sünde mitzunehmen. Das hat der David irgendwie erlebt. Wie konnte das passieren, dass ich mit der Bathseba ins Bett gehe? Eine verheiratete Frau, deren Mann ich noch umbringen lasse, um meinen Ehebruch zu verduschen. Und dann tut der Buße, Psalm 51 und Vers 12 folgend. Betet er, erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ich glaube, wir dürfen, wenn wir sagen, Herr, wir sind betroffen, wir merken, wir sind versuchbar. Und jeder ist es. Wir sind Menschen. Wir haben das in uns. Dürfen wir sagen, Herr Jesus, dein Wort steht schon im Alten Testament, du willst einen neuen Geist und ein neues Herz in die Menschen legen. Und so dürfen wir beten, Psalm 51, erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Ich meine mit reinem Herzen nicht nur rein gewaschen von der Schuld, sondern auch rein gewaschen, gereinigt, geheiligt von diesen Dingen, was Lust, was Begierde betrifft, dass das geheiligt wird. Lust ist ja an sich nicht unbedingt immer verkehrt. Habe deine Lust am Herrn, steht sogar im Wort Gottes. Großes Thema. Mit Pauschalisieren ist uns manchmal nicht nur geantwortet. Aber hier dürfen wir beten, Herr, heilige das, dass es unter deine Erneuerung kommt. Gib mir einen festen Geist, der standhaft bleibt. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir heilig, der sagt, ich gebe das nicht auf. Ich will nicht, dass irgendwas verunheiligt wird in mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Freude am Heil, dass wir uns freuen können, auch in Versuchung, weil wir wissen, das Heil Gottes ist für uns und das kann uns zum Himmel führen. Ich möchte mit dem ersten Petrusbrief, diesen ersten Kapitel, nochmal mit zitieren am Ende, um uns nochmal zu sagen, es lohnt sich. Überwinden lohnt sich. Wieder aufstehen lohnt sich. Der Petrus schreibt hier über die Versuchung und dann, dass das irgendwann auch hineinführen wird. Ich nehme es jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang raus. Ihr könnt es selber nochmal lesen. 1. Petrus 1, ab Vers 3. Ich lese ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, ich lasse was aus, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Ihr werdet euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude. Wisst ihr, man kann den Himmel nicht beschreiben in seiner Ganzheit. Niemand von uns kann dem anderen ein Bild vom Himmel geben, das so realistisch ist, wie es sein wird. Niemand kann den Himmel so herrlich beschreiben, wie er wirklich ist. Und da bedienen sich heutzutage, wenn man sowas machen, wenn man was beschreiben will, was man nicht beschreiben kann, bedient man sich einen Trick, wenn man einen Film macht. Wenn du einen Horrorfilm machst oder irgendeine Szene machst, die schrecklich ist, dann zeigst du manchmal nicht die Szene, die schrecklich ist, sondern zeigst die Reaktion auf den Gesichtern. Wie Menschen fliehen, wie sie entsetzt sind. So denke ich, funktioniert es. Und weil dann ist es nicht festgegossen, was die gesehen und was man nicht beschreiben kann. Und ich glaube, so blöd das Beispiel jetzt ist, und niemand von uns ist gezwungen, Horrorfilme zu gucken, gell? Aber das Beispiel zeigt doch was. Der Himmel ist unbeschreibbar. Und so macht Petrus hier, wisst ihr was, Leute? Wie auch immer ich ihn euch beschreiben soll, ich weiß nur eins, es wird euch unaussprechliche Freude sein. Es wird so herrlich, dass ihr euch freuen werdet, wie sonst noch nie. Mit unaussprechlicher Freude. Selbst die Freude kann Petrus nicht beschreiben. Sagt, das langt mir immer noch nicht. Ihr werdet eine Freude haben, wenn ihr dort im Himmel ankommt, die kann man nicht beschreiben. Und das erwartet uns, wenn wir den Lauf vollenden. Auch wenn es manchmal mit Anfechtungen, mit Problemen, mit Sorgen, mit Nöten ist. Manchmal nur mit Dingen, die uns einfach nur fertig machen. Manchmal mit Dingen, die uns verführen wollen. Ganz konkret mit einem Angebot auch. Manchmal Dinge, die uns einfach nur gebrauchen, um ein Zeugnis für Gott abzulegen. Das ist der Glaube wert. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancher Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Wenn mein Glaube vor Jesus offenbar werde und er für mich offenbart wird, ganz. Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat, dann habe ich das Ziel erreicht. Dann brauche ich, dann ist alles vergessen und klein, was ich bis dahin erlebt habe. Darauf lasst uns zuleben, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge unseres Glaubens zu haben, weil wir hier überwinden, weil wir auch die Anfechtung sagen, okay, mit dem Herrn können wir uns auch darin freuen. Möge es uns ein bisschen motiviert haben, Anfechtung auszuhalten, zu überwinden, zu widerstehen und Gott trotzdem in allem dabei fröhlich loben zu können, dankbar loben zu können, weil es Sinn macht, weil es unter seiner Hand wertvoll ist. Mein Gott, nicht immer siege ich in Anfechtungen und kämpfe manchmal ganz schön rum. Aber danke, dass du dabei bist. Wenn ich siege, dass du mich mit weiter mitnimmst und wenn ich gefallen bin, dass du mich abholst. Ich will dir treu sein und dazu helfen. Und lass uns alle, wie wir hier versammelt sind, und wo Menschen vielleicht gerade in besonderer Versuchung und Anfechtung sind, wie du damals in der Wüste, lass uns erfüllt werden von dem Blick auf deine Herrlichkeit, auf die Hoffnung, die wir haben, der Seelenseligkeit. Und Stärke, wer es jetzt besonders braucht. Amen.